Ja, der Apostel Johannes schreibt ganz am Anfang in seinem Brief, was von Anfang an war. Und das will er verkündigen. Mittlerweile sind das ja schon 2000 Jahre, dass diese Osterbotschaft verkündigt wird, überall in der Welt. Das ist auch wichtig, wir müssen es weiter verkündigen. Aber es ist auch eine Zeit, wo wir merken, wir müssen auch daran festhalten. Gerade die wir die Botschaft kennen, wir dürfen sie nicht loslassen. Denn es ist eine sehr, sehr angefochtene Botschaft. Heute wird ja überall in der Welt die Auferstehung Jesu Christi gefeiert. Ich habe das gestern beobachten können, es war spät abends. Aber bei uns bei der Dorfkirche war der Parkplatz komplett voll, auf den Straßen so viele Autos. Die Leute sind hingepilgert, wegen hoffentlich dieser Botschaft. Man merkt zumindest einmal im Jahr, möchte man dieses wichtige Ereignis doch betonen. Aber ich glaube, wenn man nach der besonderen Bedeutung fragen würde, dann wüssten viele Menschen gar nicht, warum ist das denn so bedeutsam? Ja, und dann geht es ja auch noch um die Frage, ist Christus wirklich leibhaftig auferstanden? Und ich glaube, da hört es bei vielen spätestens dann sowieso auf. Ist er leibhaftig auferstanden? Und das ist gerade vor ein paar Jahrhunderten, wo kam das dann besonders auf, durch die liberale Theologie, dass man das dann auseinandergenommen hat. Einer der bekanntesten Vertreter war der Rudolf Bultmann. Und er sagte ganz allgemein für uns alle Christen dazu, der christliche Osterglaube ist an der historischen Frage nicht interessiert. Das sagt er einfach so. Es geht gar nicht darum, ob es historisch wirklich so passiert ist. Warum nicht? Und das wird dann klar, wenn man seine eigene Überzeugung mal raushört. Er sagt, dass ein Leichnam nicht wieder lebendig werden und aus dem Grabe steigen kann. Das sagt ein Theologe. Er sagt, es ist unmöglich. Und dennoch, die Kirche muss ja diesem wichtigen Ereignis auch eine besondere Bedeutung irgendwo geben. Ich meine, warum sollten die Leute sonst zur Kirche kommen? Man hat sich überlegt, wie kann man es dann formulieren? Jemand hat es so gemacht. Die Auferstehung Jesu ist ein symbolischer Ausdruck dafür, dass die Sache Jesu auch nach Karfreitag weitergeht. Man, schließlich reden wir ja noch immer darüber. Oder andere würden es so ausdrücken, er lebt gleichsam noch in unseren Gedanken und dort sollten wir ihn lebendig halten. Es ist ein bisschen so, man kennt jemand, man hat ihn lieb gewonnen, er verstirbt. Ach, und wie gerne denkt man über die Person noch nach. Ach ja, übrigens, und die Firma ist auch noch da und sein Werk geht weiter, irgendwo. Und so behandelt man die Auferstehung. Und so gibt es verschiedene Vorstellungen, ob das Grab am Ostersonntag wirklich leer gewesen war. Die Konservativen sagen, es muss leer gewesen sein. Andere sagen, es könne leer gewesen sein, aber nicht notwendigerweise. Und dann noch die dritte Gruppe, die sagt, es kann nicht leer gewesen sein. Siehe Rudolf Bultmann. Aber ich glaube, wenn wir die Bibel lesen, merken wir, sie ist in dieser Hinsicht sehr, sehr deutlich. Wenn sie von der Auferstehung spricht, dann spricht sie immer von der leiblichen Auferstehung. Jesus ist wirklich leibhaftig auferstanden. Wenn es um die Notwendigkeit der leiblichen Auferstehung geht, da lesen wir von einem Muss. Es musste so sein. Hören wir mal Jesus selbst. Wir können es gerne aufschlagen. Matthäus 16. Das hat Jesus vor seinem Tod gesagt. Ab Vers 20, Matthäus 16, ab Vers 20. Da gebot er seinen Jüngern, dass sie niemand sagen sollten, dass er Jesus der Christus sei. Von da an begann Jesus seinen Jüngern zu zeigen, dass er nach Jerusalem gehen und viel leiden müsse von den Ältesten, den obersten Priestern und Schriftgelehrten und getötet werden und am dritten Tag auferweckt werden müsse. Jesus sagt, es muss passieren. Ich muss leiden, ich muss sterben und ich muss leibhaftig auferstehen. Und darum soll es gehen. Wir wollen ein paar Punkte herausgreifen, warum musste Jesus leibhaftig auferstehen? Das ist wirklich nur ein Auszug, man könnte viel mehr dazu sagen. Der erste Punkt, das erste Muss, ohne die Auferstehung Christi haben sich Gottes Verheißungen nicht erfüllt. Hören wir mal den Psalmisten David. Viele, viele Jahrhunderte vor Jesu Geburt schreibt er Folgendes. Darum freut sich mein Herz und meine Seele frohlockt. Auch mein Fleisch wird sicher ruhen, denn du wirst meine Seele nicht dem Totenreich preisgeben und wirst nicht zulassen, dass dein Getreuer die Verwesung sieht. Psalm 16, 9 und 10. Diese Verse zitiert der Apostel Petrus in seiner bekannten Pfingstpredigt, also Jesus ist schon aufgefahren in den Himmel. Und die Frage stellt sich natürlich ganz besonders, über wen spricht der Psalmist David hier? Meint er sich selbst? Offensichtlich nicht. Denn man kannte sogar das Grab, wo David eben begraben wurde. Man wusste, er ist verwest. Ja, aber wen spricht er dann? Und dann kommt Petrus' Antwort und er sagt, David hat prophetisch gesprochen. Er hat vorausschauend von der Auferstehung des Christus geredet, dass seine Seele nicht dem Totenreich preisgegeben worden ist und auch sein Fleisch die Verwesung nicht gesehen hat. Diesen Jesus hat Gott auferweckt, dafür sind wir alle Zeugen. Apostelgeschichte 2. Also nicht nur Jesus sprach über seine Auferstehung, sondern schon im Alten Testament sprach man darüber. Es wurde prophezeit. Paulus fasst das einmal in einer Rechtfertigung zusammen. Da steht er vor dem König Agrippa und er sagt ihm Folgendes, Apostelgeschichte 26, so stehe ich fest bis zu diesem Tag und lege Zeugnis ab vor Kleinen und Großen und lehre nichts anderes, als was die Propheten und Mose gesagt haben, dass es geschehen werde, nämlich, dass der Christus leiden müsse und dass er als der Erstling aus der Auferstehung der Toten Licht verkündigen werde, dem Volk und auch den Heiden. Und dann kommt eine laute Reaktion von einem römischen Statthalter namens Festus, der sagt, Paulus, du bist von Sinnen, das viele studieren bringt dich um den Verstand. Und diese Reaktion hören wir ja heute noch immer, dass Leute sagen, ihr seid ja verrückt, dass ihr so etwas glaubt, dass Jesus tatsächlich auferstanden ist aus den Toten. Aber wisst ihr, was wir eigentlich nur machen? Wir stellen uns auf die Linie von Mose und den alttestamentlichen Propheten. Wir machen nichts anderes. Die Frage ist nämlich, hat Gott schon damals die Väter betrogen? Das kann ja nicht sein. Worauf haben die nämlich gehofft? Worauf hat ein Mose gehofft? Der Psalmist David. Dass es nach dem Tod eben nicht zu Ende ist, sondern dass da noch ein Licht scheint. Und Christus ist dieses Licht, auferstanden aus den Toten. Also das erste Muss, ohne die Auferstehung Christi haben sich die Verheißungen Gottes nicht erfüllt. Gott hätte gelogen. Das muss uns klar sein. Das zweite Muss. Ohne die Auferstehung Christi haben wir kein Evangelium. Das heißt, keine frohe Botschaft. Darüber hatte der Daniel Penner schon vor kurzem gepredigt, 1. Korinther 15. Ich will das auch nur so ein bisschen zusammenfassen. Wenn Jesus über sein Leiden spricht, über sein Sterben und seine Auferstehung, da merken wir, dass er packt das alles ganz, ganz eng zusammen. Und damit wird auch deutlich, diese drei Sachen sind ganz wesentlich für das Evangelium. Leiden, Sterben, Auferstehung. Und normalerweise ist es ja auch so, wenn wir über das Evangelium sprechen, was betonen wir da ganz besonders? Jesus Christus ist für deine Sünden gestorben. Das ist ganz wichtig. Das müssen wir so sagen. Aber eigentlich müssen wir noch einen Schritt weiter gehen. Und sagen, und er ist nicht im Grab geblieben, sondern auferstanden. Das ist nämlich auch Teil des Evangeliums. Römer 4, Vers 25, da wird es so ausgedrückt. Welcher unserer Übertretungen wegen dahingegeben und unserer Rechtfertigung wegen auferweckt worden ist. Wir wissen, dass in dieser Welt gab es schon viele Schwindler und viele Verführer, oft sehr charismatische Führer, die ganze Gruppen verführt haben, zum Teil ganze Völker. Aber man merkt, sobald diese Leute dann sterben, kommt oft ganz große Ernüchterung. Ich meine, was haben die uns da nicht alles versprochen und was ist am Ende übrig geblieben? Und wenn man dann noch mal ein bisschen gräbt, wer diese Leute wirklich waren, dann packt man sich nur an den Kopf. War Jesus Christus wirklich der Sohn Gottes? Am Kreuz rief er aus, es ist vollbracht. Hat er tatsächlich für unsere Sünden am Kreuz bezahlt? Woher sollen wir wissen, dass Gott uns gerecht spricht, wenn wir an Christus glauben? Das sind wichtige Fragen. Woher sollen wir das alles wissen, ob das wirklich wahr ist? Wisst ihr, im Alten Testament ist es manchmal so, da wird ein Opfer gebracht, und dann lesen wir davon, wie Feuer vom Himmel kommt und ein Opfer verzehrt. Zum Beispiel bei David finden wir das zweimal. Und das ist Gottes Bestätigung, dass er dieses Opfer annimmt. Und wenn wir jetzt nach Golgatha schauen, da sehen wir auch Christus als das Opferlamm. Und da müssen wir auch schon sagen, da passieren ganz wundersame Dinge. Hellichter Tag, es wird absolut finster. Jesus stirbt und dieser dicke Vorhang, das müssen wir uns mal vorstellen, der war mehrere Zentimeter dick. Das war eigentlich wie ein dicker Teppich. Und der zerreißt im Tempel von oben nach unten. Wisst ihr, da hätte sich jemand unten hinstellen können und versuchen zu reißen. Gar nichts hätte er geschafft, nicht ein bisschen. Und der zerreißt einfach von oben nach unten. Unfassbar, unfassbar. Und plötzlich können wir ins Allerheiligste hinein. Wir lesen von einem gewaltigen Erdbeben. Da steht der Hauptmann, der muss sagen, wahrlich, dieser Mensch war gerecht. Der merkte, hier passiert was Unfassbares. Aber das eigentliche Wundersame geschieht 3 Tage später. Wir finden ein leeres Grab vor uns. Und dann kommt es zu vielen Begegnungen mit dem Auferstandenen. Wisst ihr, und das ist eigentlich die Bestätigung von Gott selbst, dass hier was Außergewöhnliches passiert ist. Jesus Christus ist eben kein gewöhnlicher Mensch, sagt Gott uns damit, sondern er ist tatsächlich der Sohn Gottes. Hier haben wir Gottes Bestätigung, dass Jesus nicht einfach für sich selbst starb. Wir wissen, er war sündlos, sondern er starb für uns. Das ist Gottes Bestätigung. Das heißt, wenn du dir unsicher bist, ist das wirklich wahr, was da am Kreuz geschehen ist? Sind Jesu Worte am Kreuz wahr, es ist vollbracht, dann müssen wir zum Grab gehen. Und da finden wir Gottes Ja dazu. Er hat ihn auferweckt. Damit sagt er, es ist alles wahr, was Jesus gesagt hat. Also ganz wichtig, ohne die Auferstehung Christi haben wir kein Evangelium. Das dritte muss, ohne die Auferstehung Christi haben wir keinen lebendigen Herrn. Ich meine, viele Christen sprechen über Jesus, als sei er einfach so ein Element vom apostolischen Glaubensbekenntnis. Kennen wir sicherlich ganz gut. Gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am 3. Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Ja, und für viele scheint er auch so weit weg zu sein. Entweder irgendwo im Totenreich oder vielleicht irgendwo im Himmel, ganz weit weg. Aber man hat nichts mit ihm zu tun. Ist das so? Nein. Die Bibel sagt uns, Christus kann man noch heute begegnen. Man kann eine Erfahrung mit ihm machen. Wisst ihr, und dann sieht Christsein plötzlich völlig anders aus. Und die Erfahrung machen wir auch, wenn wir mal Christen begegnen, die wirklich von einem lebendigen Christus sprechen und sagen, ich habe ihn erlebt, ich habe ihn erfahren. Beim Apostel Paulus ist es so, dem brauchte man nichts Gegenteiliges erzählen. Er hat die Christen brutal verfolgt und dann kommt es zu einer ganz besonderen Begegnung. Und die haut ihn regelrecht um. Er ist wirklich auf dem Boden der Tatsachen gelandet. Und Christus spricht plötzlich zu ihm, der auferstandene Christus, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Wenn wir später in der Apostelgeschichte lesen, wer ist derjenige, der ständig über den Auferstandenen spricht? Das ist der Apostel Paulus. Ihm brauchte man nichts mehr zu erzählen. Er hat ihn erlebt, er hat ihn erfahren. Manchmal fragen wir uns vielleicht, wo können wir ihn denn noch begegnen? Da könnte man so vieles dazu sagen. Natürlich, die einen würden sagen, ich habe im Wort Gottes gelesen und ich habe wirklich das Gefühl gehabt, er spricht zu mir. Das ist ein lebendiges Wort. Die anderen sagen, ich merke das sehr deutlich, er wirkt in meinem Leben. Ich möchte noch eine dritte Sache nennen. In der Gemeinde kann man ihn ganz besonders erleben. Es ist ja seine Gemeinde. Und für mich ist das immer so besonders, wenn ich die Offenbarung lese, das erste Kapitel. Der Apostel Johannes hört plötzlich eine gewaltig laute Stimme, wie von einer Posaune. Und er dreht sich um, denn er möchte wissen, woher kommt diese Stimme. Und dann sieht er sieben Leuchter. Die Offenbarung verrät uns, damit ist die Gemeinde gemeint, die Gemeinde Jesu. Und er guckt dahin und mittendrin bei diesen sieben Leuchtern sieht er den Sohn des Menschen, Christus, der Auferstandene. Das heißt, wenn du Jesus erleben willst, brauchst du Gemeinde. Und da wirst du so viele Zeugnisse davon hören, ja, wie man Jesus begegnet ist. Christus finden wir ganz besonders in seiner Gemeinde. Jetzt aber noch etwas Wichtiges zu diesem Muss. Warum brauchen wir einen lebendigen Herrn? Ganz einfach auch deshalb, weil unser Weg zum Ziel sehr steinig ist. Es ist ein enger Weg, sagt Jesus, mit vielen, vielen Fallstricken. Und wenn wir ehrlich sind, merken wir das auch, so manch einer bleibt auf der Strecke. Ich habe mich jetzt vor 2 Tagen mit Johnny unterhalten, auch gerade über dieses Thema. Und Johnny erzählte mir einfach, es ist ja eine kleine Gemeinde in Vilshofen. Wie traurig ist es, wenn Leute scheinbar einen guten Anfang machen und plötzlich dann nicht mehr dabei sind. Und das erleben wir auch. Leute scheinen dabei zu sein, plötzlich sind sie nicht mehr dabei. Und wir versuchen das zu erklären und können es gar nicht richtig erklären. Aber wir merken eins, es ist eine ernste Sache. Nicht jeder bleibt dabei. Und dann plötzlich merken wir, wir brauchen Hilfe, damit wir das Ziel auch wirklich erreichen. Jesus sagt einmal etwas sehr Wichtiges zu Petrus. Ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und der Petrus, der wollte das gar nicht hören. Er sagte, warum musst du für mich beten? Kurze Zeit später hat er Jesus 3-mal verleugnet. Warum hat Jesus für ihn gebetet? Weil die Sache ernst war. Weil es tatsächlich so wäre. Hätte er nicht für ihn gebetet, wäre sein Glaube aufgehört. Auch bei Petrus. Und da merken wir, was für ein steiniger Weg das ist. Welche Herausforderungen das sind und das auch heute. Und daher spricht die Bibel über eine Notwendigkeit, die wir haben, nämlich wir brauchen einen lebendigen hohen Priester. Im Alten Testament war es so gewesen, da gab es einen hohen Priester, der für sein Volk ins Allerheiligste ging, ja, um sie quasi mit Gott letztendlich zu versöhnen. Da brachte er sie hinein. Das heißt, wir brauchen jemanden, der sich für uns einsetzt. Und das ist Christus. Wir lesen jetzt nicht diese ganzen Stellen. Ich erzähle vielleicht etwas kurz dazu. Hebräer 4. Was machen wir, wenn wir versucht werden und angefochten sind? Und in Hebräer 4, 14 bis 16 wird uns eine Lösung gegeben. Da heißt es, wendet euch zu diesem hohen Priester. Denn wir haben einen ganz besonderen hohen Priester im Himmel, der versteht nämlich unsere Versuchung und Anfechtung. Warum? Weil er hier Ähnliches auf Erden erlebt hat. Er war sehr hart angefochten. Und dann heißt es, und wenn ihr merkt, ihr habt Versuchungen, ihr strauchelt fast, dann fleht ihn an. Und dann heißt es, und ihr werdet zum Thron der Gnade kommen und ihr werdet rechtzeitig Hilfe bekommen. Also wir merken das, wir brauchen das. Ansonsten werden wir ausgleiten, wir werden fallen. Übrigens, diese Textstelle hat einen ganz besonderen Kontext. Da ist nämlich die Rede von Israel in der Wüste. 40 Jahre waren sie dort. Wisst ihr, die sind immer wieder gestrauchelt und am Ende komplett gefallen. Nur ein paar wenige haben das verheißene Land erreicht. Und dann heißt es, und ihr braucht diesen hohen Priester auch. Sonst werdet ihr fallen. Und das sollten wir uns einfach in Anspruch nehmen. Eine andere Stelle wäre 1. Johannes 2, die ersten 2 Verse. Da geht es nämlich um eine andere Frage, nämlich um die Frage, aber was machen wir, wenn wir schon gestrauchelt sind Wir sind hingefallen, wir haben gesündigt. Und dann heißt es, auch in diesem Fall habt ihr einen hohen Priester, ihr habt einen Beistand im Himmel. Geht zu ihm, sagt ihm das. Und wisst ihr, dann macht er Ähnliches, was Jesus auch schon bei seinen Jüngern gemacht hat. Die waren dort mit dreckigen Füßen. Was hat Jesus gemacht? Er hat die Füße sauber gemacht, er hat sie gewaschen. Und so können wir immer wieder auch hingehen und sagen, ich habe wieder meine Füße dreckig gemacht, ich habe wieder gesündigt. Und er wird sie uns wieder sauber waschen, damit wir wieder reingehen können. Und da merken wir wieder, wir brauchen diesen lebendigen Herrn und Heiland. Römer 5, Vers 10 drückt das Ganze so aus. Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, wie viel mehr werden wir als Versöhnte gerettet werden durch sein Leben? Klingt vielleicht ein bisschen kompliziert, aber eigentlich wird hier Folgendes gesagt. Schaut euch mal seinen Tod an. Wenn wir uns den Tod anschauen, ist das ja eigentlich ein Ausdruck von absoluter Schwachheit. Festgenagelt am Kreuz. Was kann er dort noch bewirken? Und dann sagt uns der Apostel Paulus, ja, das scheint so zu sein. Aber schaut mal, was er bewirkt hat durch seinen Tod. Er hat euch dadurch mit Gott versöhnt. Und jetzt geht er einen Schritt weiter und sagt, ja, und jetzt denkt mal darüber nach, wenn wir über sein Leben nachdenken. Das ist ja überhaupt kein Ausdruck von Schwachheit mehr, sondern wir reden dort von Auferstehungskraft. Er sagt, wenn sein Tod so etwas bewirkt hat, euch mit Gott versöhnt hat, wird er durch sein Leben euch nicht viel mehr ans Ziel bringen können, euch erretten bis zum Ende? Da müssen wir sagen, ja, das kann er machen. Er kann uns bis zum Ende bringen, bis zum Ziel. Also auch deshalb ein Muss. Wir brauchen einen lebendigen Herrn und Heiland, damit wir das Ziel erreichen. Und das vierte und letzte Muss, ohne die Auferstehung Christi haben wir keine Hoffnung. Ja, zu dieser Aussage gibt es natürlich zahlreiche Verse, fasst das Ganze auch vielleicht auch ein bisschen zusammen. Weil Jesus Christus leibhaftig auferstanden ist, dürfen auch wir damit rechnen, dass wir leibhaftig auferstehen werden. Schaut euch mal die großen Religionsführer an, Buddha, Mohammed, wie sie alle heißen. Sie sterben, was bleibt zurück? Ihre Lehren. Ihre Lehren bleiben zurück. Und dann haben wir eine große Gefolgschaft, die versuchen daran festzuhalten, sie versuchen das alles gründlich zu befolgen. Aber wenn man dann zum Tod kommt und darüber nachdenkt, was ist danach, dann merken wir oft größte Unsicherheit. Reicht das alles aus? Wisst ihr, bei Jesus Christus ist das anders. Weil er nicht einfach nur gestorben ist, sondern auferstanden ist. Er hat den Tod besiegt, er hat ihn überwunden. Er ist wirklich der Auferstandene. Und das gibt uns ja wohl auch Hoffnung. Wenn er auferweckt worden ist, dann auch wir. Dann gibt es ja für uns auch eine Chance. Und deshalb bekommt er im Neuen Testament zum Beispiel diesen Titel, Erstgeborener aus den Toten. Und es wird auch eine Reihenfolge festgelegt in 1. Korinther 15. Als Erstling Christus, danach die, welche Christus angehören bei seiner Wiederkunft. Erst Christus und wir danach. Wir kommen danach. Und wisst ihr, das ist unsere Zuversicht. Da denke ich auch gerne an Apostel Paulus, wenn er solche Aussagen trifft. Denn für mich ist Christus das Leben und das Sterben ein Gewinn. Denn er weiß, wohin er geht. Er weiß, zu wem er geht. Deswegen kann er das so sagen. Lasst uns Jesus Christus beim Wort nehmen. In Johannes 6, Vers 40 gibt er uns eine wunderbare Verheißung. Das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Und das sagt er viermal in diesem Abstand. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Und damit will er deutlich machen, ich gebe euch ein Leben, das nicht nur für hier ist, sondern ein Leben, was über den Tod hinausgeht. Und das betrifft nicht nur den Geist, sondern auch deinen Körper. Gott ist unser Körper nämlich sehr, sehr wichtig. Er hat uns so gemacht. Ein innerer Mensch, ein äußerer Mensch, das gehört zusammen. Und alles soll erlöst werden. Geist und Körper. Und ich glaube auch deshalb wurde ein Wort im Christentum geprägt, was es sonst in keiner anderen Religion gibt. Und das ist das Wort Heilsgewissheit. Das werdet ihr nirgendwo anders finden, dieses Wort. Heilsgewissheit. Und damit wird deutlich gemacht, unsere Hoffnung ist nicht vage, sondern ein Wissen. Wir wissen. Das ist für mich sehr eindrücklich, wie der Apostel Johannes den ersten Brief beendet. Dreimal sagt er, wir wissen, wir wissen, wir wissen. Das ist doch gewaltig. Wir wissen. Ich schließe ab, nochmal mit dem apostolischen Glaubensbekenntnis. Hören wir nochmal hin. Es endet auch mit absoluter Zuversicht. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Da können wir nur sagen, Amen.